Ja, einen gesegneten Sabbat von meiner Seite. Ich bin froh, wieder hier zu sein und bin auch froh, dass sich die Reihen doch noch etwas gefüllt haben. Heute Morgen waren ja doch nicht ganz so viele Plätze gefüllt. Aber ich bin Gott wirklich dankbar, dass wir heute die Sonne draußen haben, dass ihr heute fröhlich seid und lächelt, dass wir immer wieder so viele Gründe haben, einfach ja, froh zu sein. Das Thema heute ist eins, was mich mal wieder sehr beschäftigt. Ich predige gerne über Sachen, die mich persönlich sehr beschäftigen. Es ist das Thema, die Gesinnung Jesu haben. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Gesinnung Jesu bekommen? Und wieso ich überhaupt drauf kam, ich bin mal durchs Neue Testament gegangen, habe es mir mal komplett am Stück durchgelesen und bin dann auf Philipper Kapitel 2 gestoßen. Philipper Kapitel 2 und dort die Verse 3 bis 11. Philipper Kapitel 2 und dort die Verse 3 bis 11. Da schreibt Paulus an die Philipper: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir leben heute in einer Welt, die nur nach Ehrgeiz geht. Von klein auf wird einem gesagt, du musst der Beste sein im Sport, in der Arbeit, die Ellenbogengesellschaft. Erst kürzlich, vor etwa 2 Monaten, kam zu mir die Meldung, dass mein Arbeitgeber Siemens in Fürth 445 Mitarbeiter entlassen möchte. Das ist ungefähr ein Drittel des ganzen Standortes. Und ihr könnt euch vorstellen, nachdem meine Kollegen davon erfahren haben, wie die Einstellung sich verändert hat. Allmählich hat man gemerkt, der eine möchte etwas besser beim Chef dastehen, weil es gibt immer noch die Möglichkeit auf Versetzungen oder dass vielleicht doch ein kleiner Rest übrig bleibt. Und jeder möchte unter diesen Besten sein, nicht zu denen gehören, die dann am Ende den Job verlieren. Und so merkt man immer wieder, ob man jetzt kleine Kinder anschaut, der Ehrgeiz und die Selbstsucht ist im Menschen drinne, durch die Sünde. Deshalb sagt Paulus hier: Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern achte den anderen höher als sich selbst. Leider ist es auch in der Gemeinde heute oft so, dass theologische Diskussionen ausgefochten werden aus Ehrgeiz, um Dinge, die vielleicht gar keinen Ewigkeitswert haben, wie Ellen White es sagen würde, sondern es geht einfach nur darum, Recht zu haben. Und es wird nicht darauf geschaut, was des anderen ist. Ich sage nicht, dass theologische Diskussionen schlecht sind. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber die theologischen Diskussionen, die aus eitler Ehre willen geführt werden, die möchte ich an dieser Stelle verurteilen. Jesu Gesinnung haben ist die Lösung, die Paulus uns hier vorschlägt. Paulus sagt an einer anderen Stelle: Denn durch Anschauen werden wir verändert in das, was wir angucken. Und deshalb wollen wir heute uns eine Geschichte anschauen, in der aus meiner Sicht die Gesinnung Jesu wirklich sehr gut hervortritt. Auf den ersten Blick vielleicht nicht, Aber auf den zweiten Blick schon. Lasst uns 1. Mose Kapitel 22 aufschlagen. 1. Mose Kapitel 22. Erste Mose Kapitel 22 und dort lesen wir die Verse 1 bis 12. 1. Mose Kapitel 22, die Verse 1 bis 12. Da heißt es: Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schlichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Diese Geschichte ist eine, die wir vielleicht, wenn wir als Adventistenkinder aufgewachsen sind, schon von klein auf von der Kindersabbatschule kennen. Haben wir vielleicht schon öfters selber auch gelesen aus Kinderbibeln und sonstigen ja, Literaturen, in Predigten wird drüber gesprochen. Und dennoch muss ich ehrlich sagen, so oft ich diese Geschichte auch gelesen und gehört habe, berührt sie mein Herz jedes Mal neu. Abraham hat die Verheißung bekommen, dass er einen Sohn bekommt und dass seine Nachkommenschaft so sein wird wie die Sterne am Himmel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Sterne anschauen extrem. Wir sind vor etwa einem halben Jahr Schneewandern gewesen und haben leider unser Ziel nicht bis Einbruch der Dunkelheit erreichen können. Wir haben nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Es gab einen halben Meter Neuschnee, Lawinengefahr und so mussten wir draußen übernachten mit zwei Schlafsäcken für drei Leute. Und ihr könnt euch vorstellen, kein Feuer dabei, weil wir davon ausgegangen sind, die Hütte wird erreichbar sein und nichts. Das heißt, frieren, Sterne beobachten und warten, bis die Sonne endlich aufgeht, um einen zu wärmen. Und wenn man da so liegt und diese Sterne beobachtet, dann fühlt man sich auf einmal ganz klein. Und Abraham, als er dieses Gesicht dann bekommen hat, dass er hingehen soll und seinen Sohn opfern soll, ist auch rausgegangen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen kühl. Er ist rausgegangen, hat sich diese Sterne angeschaut und hat sich an diese Verheißung Gottes erinnert, dass seine Nachkommenschaft sein wird wie die Sterne am Himmel. Wie sollte das erfüllt werden, wenn sein einziger Sohn, von dem ja dieser Nachkomme kommen sollte, diese Nachkommenschaft, geopfert werden sollte? Und so hat Abraham angefangen zu zweifeln. Ist es wirklich so? Er hat gebetet: Gott, zeig mir bitte, willst du das wirklich von mir? Und so ist er dann zu diesem Ort gegangen, wo er diese Verheißung bekommen hat. wo die Engel zu ihm gekommen sind und gesagt haben, du wirst einen Sohn gebären. Und hat er eine Antwort dort bekommen? Nein, Gott hat ihm keine Antwort mehr gegeben. Gott hat ihm einmal gesagt, geh hin, und er musste gehen. Und so geht er zu seinem Sohn, zu Isaak, schaut ihm ins Gesicht. Er hat geschlafen in seinem Jugendlichen, ja, in seiner Fröhlichkeit. Ist zur Mutter hingegangen, hat überlegt, soll ich jetzt die Mutter wecken? Soll ich ihr vielleicht sagen, ich werde jetzt unseren Sohn schlachten gehen? Wie wird sie reagieren? Er hat sich dagegen entschieden. Er hat seinen Sohn genommen, hat ihn geweckt, hat ihm gesagt, Isaak, wir werden Gott opfern müssen. Lass uns hingehen. Und für Isaak war das jetzt nichts Ungewohntes. Isaak war es gewohnt, weil Abraham auf seinen Reisen oftmals Altäre gebaut hat. Und Isaak ist da oft auch mit Abraham mitgekommen. Und so sind sie einfach aufgestanden des Frühs. Abraham war natürlich nicht nach Reden zumute. Ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Er war wahrscheinlich in Gedanken die ganze Zeit am Hadern. Ist das wirklich Gottes Auftrag? Und so gingen sie los, haben Holz gespaltet, gingen los, haben noch zwei Knechte mitgenommen. Und so gingen sie. Und Abraham wusste als einziger von dem, was passieren würde. Ein Tag vergeht. Die nächste Nacht wird komplett im Gebet verbracht. Der nächste Tag vergeht. Auch die darauffolgende Nacht betet Abraham durch. Und auch den Tag darauf, am dritten Tag, kommen sie endlich zu diesem Gebirge Moria. Und dort sieht er dieses Zeichen, das Gott ihm gesagt hat. Die Wolke Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf diesem Berge. So lässt er seine Knechte dort. Und als Isaak mit Abraham dann alleine ist, fragt Isaak, Vater, wie schaut's eigentlich aus? Unsere Herden sind 2 Tagesreisen von uns weg. Was willst du eigentlich opfern? Hier ist doch nichts. Und Abraham kann's Isaak noch nicht sagen. Und er sagt, Gott wird's ersehen. Gott wird schon ein Opfer finden. Und so gehen sie weiter und weiter und irgendwann kommen sie zu der Stelle. Abraham richtet den Altar auf und muss es Isaak letztendlich doch sagen. Isaak, du bist das Opfer. Gott hat mir gesagt, dich zu opfern. Isaak war natürlich erschrocken. Wie, was? Aber er hat sich nicht gewehrt. Isaak war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Und mit 20 Jahren vor einem 120-Jährigen wegzulaufen, ist wahrscheinlich keine große Schwierigkeit. Er hätte weglaufen können. Er hätte weglaufen können, hätte sich wehren können, aber er war gehorsam. Er hat sich durch Abraham ja nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen oder sonst was. Er hat gesagt, okay, ich werde dir gehorchen, wie ich Gott gehorsam bin, weil er das gewohnt war, Gott gehorsam zu sein. Und so half er seinem Vater, diesen Altar aufzurichten, das Holz drauf zu schlichten. Er hat sich sogar selber gebunden, so gut es ging. Und Abraham holt aus, nachdem die letzten Worte gesprochen sind, die letzte Umarmung gemacht wurde. Abraham holt mit dem Messer aus. Und die Prüfung ist bestanden. Ein Engel kommt, hält die Hand fest und man könnte sagen, ein Happy End. Und dann hört er schon das Blöken eines Lammes oder eines Widders im Gebüsch und ein Opfer ist gefunden. Diese Geschichte beeindruckt mich aus 3 Gründen eigentlich. Der erste Grund ist, weil was Gott uns im Lichte sagt, das sollen wir nicht bezweifeln, wenn wir mal durch ein finsteres Tal gehen. Wenn Gott uns sagt, wie Abraham hier, geh hin und opfere deinen Sohn, dann soll man nicht daran zweifeln, weil es Gott war, der ihm das gesagt hat. Und dann sollen wir auch daran festhalten, wenn es auch mal in der Finsternis ist. Genauso ist es mit Verheißungen. Wenn Gott uns sagt, ich bin bei dir bis an das Ende der Welt, dann sagt er das nicht nur heute, wo es uns vielleicht gut geht, sondern er sagt es uns auch vielleicht morgen, wenn es uns schlecht geht. Und an solche Verheißungen sollen wir und dürfen wir uns klammern. Die zweite Sache ist, warum mich diese Geschichte so beeindruckt. Abraham war bereit, alles aufzugeben. Er war bereit, seinen einzigen Sohn aufzugeben, der ihm verheißen wurde, an dem die komplette Verheißung geklammert war, dass seine Nachkommenschaft sein wird wie das Meer, wie die Sterne. Er war bereit, es aufzugeben. Und ich frage mich immer wieder, wie viel bin ich bereit, für Gott aufzugeben? Jetzt kürzlich erst, eigentlich ist es nicht kürzlich, als ich 12 war, ich fange ein bisschen weiter an, hatte ich meine Taufe und auch den Wunsch gehabt oder bekommen, Prediger zu werden. Ich wusste, ich will dieses Evangelium irgendwann bis an das Ende der Welt tragen, weil das ist mein Auftrag, das ist das, wofür ich auf dieser Welt bin. Das war für mich als 12-Jähriger klar. Und so vergingen die Jahre, kam dann zu dem Punkt, wo ich dann mich entscheiden sollte, wie machst du jetzt beruflich weiter? Ich wäre mit 16 schon nach Bogenhofen gegangen, aber ging nicht. Und so musste ich eine Ausbildung, oder was heißt ich musste? Meine Mutter hat mich auf den Gedanken gebracht, erstmal eine Ausbildung zu machen, weil Ellen White es ja auch sagt, ein Prediger sollte erstmal eine handwerkliche Ausbildung machen. Da ich ohne Vater aufgewachsen bin, war das für mich natürlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ist nicht schlecht, wenn ich ein bisschen was lerne, ein bisschen handwerklich was lerne. So habe ich dann die Ausbildung bei Siemens mit nur einer Bewerbung bekommen. Ich habe darum gebetet, habe gedacht, okay, Gott, entweder das ist es oder das ist es nicht, sonst mache ich mein Abitur und das war's. Und so bin ich dann zu Siemens gekommen, wo ich eigentlich einen wirklich, im Nachhinein muss ich sagen, einen sehr guten Arbeitgeber hatte. Ich bin durch einige Turbulenzen im Leben gegangen, persönlich, wo Gott mir nicht mehr so wichtig war, wo ich von diesem Weg ein bisschen abgedriftet bin. Und durch Gottes Gnade durfte ich in dieser Zeit trotzdem viel lernen und auch wieder zurückkommen. Und jetzt stehe ich an dem Punkt, vor ungefähr einem halben Jahr war das auch, wo das dann schon näher kam. Ich wollte schon 2015 habe ich mir schon vorgenommen, 2017 kündigst du dein Arbeitsverhältnis und wirst nach Bogenhofen gehen. Jetzt kam das Jahr 2017, noch ungefähr 9 Monate bis Beginn des Studiums und die ersten Zweifel kamen. Ist das wirklich das Richtige? Soll ich das machen? Bin ich wirklich dazu berufen? Gott, vielleicht zeig mir nochmal 5, 6, 7, 8 Mal, dass ich das wirklich machen soll, weil mein Arbeitgeber aufzugeben und dann habe ich kein festes Einkommen mehr. Was ist, wenn ich das Studium nicht schaffe? Was, wenn ich vielleicht irgendwann kein Geld mehr habe? Und lauter Fragen kommen dann einem durch den Kopf, die einen davon abhalten möchten, diesen Schritt zu gehen. Es ist nicht schlecht, sich die Kosten zu überlegen, bevor man irgendwas baut, sagt Jesus. Und so habe ich lange kalkuliert, lange überlegt und nachdem mir viele gesagt haben, mach den Schritt einfach, bewerb dich, geh dahin, du wirst von Gott Führung erleben. Und so habe ich irgendwann gesagt, okay, ich höre jetzt auf zu diskutieren mit mir selber, du machst den Schritt. Ich habe meine Anmeldeunterlagen ausgefüllt und habe gesagt, komme was wolle, ich werde nach Bogenhofen gehen. Und dann kam die Meldung mit den 445 Arbeitnehmern, die entlassen werden sollen. Und bevor ich angefangen habe zu zweifeln, war ein Gebetsanliegen für mich, dass Gott mir einen Weg schenkt und zeigt, dass es wirklich das Richtige ist, indem er mir eine Abfindung anbietet. Es wurde schon viel hin und her überlegt und 2017 eventuell und so. Und ich dachte mir, wenn es wirklich Gottes Wille ist, dann soll er gefälligst auch ein bisschen finanziell mir eine Spritze geben, dass es klappt. Und nachdem ich diesen Schritt gegangen bin und mich angemeldet habe, kam diese Meldung. Ein Freund von mir wollte nach Australien auswandern, ist zum Betriebsrat gegangen und hat mir dann mitgeteilt, schaut gut aus, es gibt Abfindungen. Und für mich war das so krass. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Das war so wie diese Erfahrung, die Israeliten durch den Jordan hatten. Den ersten Schritt ins Wasser gesetzt und der Jordan hat sich geteilt. Und so, das habe ich auch irgendwie hier gelernt. Wir sollen bereit sein, etwas aufzugeben, weil das, was Gott gibt, immer größer ist als das, was wir ihm überhaupt abgeben können. Zurück zur Geschichte, Entschuldigung für den langen Exkurs. Die dritte Sache ist, warum mich diese Geschichte mit Isaak so begeistert, weil ich diese Stelle von Isaac einnehmen sollte. Ich bin derjenige, der auf diesem Altar hätte liegen sollen und auch geschlachtet werden sollen, weil ich gesündigt habe. Die Bibel sagt uns, denn der Sünde Sold ist der Tod. Gottes Gabe aber ist das ewige Leben. Das Lamm, das für Isaac hier dann letztendlich gestorben ist. Ich glaube, niemand weiß es besser als Isaac, was es bedeutet, dass ein Lamm für einen stirbt. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Diese Gesinnung sollen wir haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das alles hat er aus Liebe getan. Liebe ist die Gesinnung Christi. Schlag mit mir zusammen Jesaja Kapitel 53 auf. Jesaja Kapitel 53, das ist eine der Prophezeiungen auf Jesus hin. Von der Ellen White sagt, wir sollen sie sogar auswendig lernen. Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 7. Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 7. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Lass uns noch Vers 11 lesen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Jesus wird hier verglichen mit einem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer. Ein Lamm, das schuldlos ist, doch die Sünden der Welt auf sich nimmt. Wenn wir uns die letzten Stunden des Lebens Jesu anschauen, was wir übrigens jeden Tag mindestens oder sollten wir eine Stunde machen, das ist eine gute Empfehlung, dass wir uns täglich mit dem letzten Abriss Jesu Leben beschäftigen, dann finden wir ein wirklich dramatisches Ende von Jesu Leben. Jesus, der in seiner Herrlichkeit gekommen ist, in seiner Herrlichkeit war im Himmel, Entschuldigung, hat seine Herrlichkeit niedergelegt, ist einer von uns geworden. Wir hatten das heute Morgen in der Lektion gehabt, dass Paulus einer von den Römern geworden ist, von den Griechen, Heiden und so weiter. Und Jesus ist einer von uns geworden. Er hat alles abgelegt. Er nahm falsche Anschuldigungen in Kauf und er schwieg dazu. Er wurde erniedrigt, er wurde geschlagen, doch Jesus wehrte sich nicht. Warum? Weil er dich und mich liebt. Petrus hat ihn verleugnet. Das hat Schmerz ihm zugefügt. Er hat es für dich getan. Und Jesus sah Petrus sogar noch mit einem mitleidsvollen Blick an, als er ihn verleugnet hat. Von dem Volk verschrien und gehasst, verurteilt, und sie zogen sogar einen Mörder vor als den Gerechten, weil sein Anblick ihnen nicht gefiel. Spott und Dornenkrone, Kreuzigung. Doch auch da fand er Worte der Hoffnung für die Räuber, die mit ihm hingen. Er hat sich nicht gewehrt, als die römischen Soldaten die Nägel in seine Hände geschlagen haben. Er hat sich nicht gewehrt für dich und für mich. Er hat in dem Moment, wo er am Kreuz hing, an seine Mutter gedacht. Wer wird sich um sie sorgen? Er hat für die gebetet, die ihn gekreuzigt haben. Er hat gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat in diesem Moment auch an dich gedacht und an mich. Er dachte, er sei von Gott verlassen, weil die Sünde wie ein Schleier zwischen ihm und Gott war. Er hatte Todesangst, er konnte nicht über den Tod hinaussehen und er wusste nicht, ob sein Opfer genug sei für Gott. Alle Sünde lastete auf ihm. Und so starb er. Doch der Tod konnte ihn nicht halten. Jesus lebt und er hat gesiegt. Der Tod und Sünde und Teufel sind besiegt. Jesus starb für dich. Er gab alles für dich hin. Und um Jesu Gesinnung zu haben, ist das Wichtigste, dass wir uns auch Jesus geben. Dass wir ihm erlauben, dass dieses Opfer, das er für uns getan hat, dass wir es auch annehmen. Und das ist die Voraussetzung. Deshalb möchte ich dich auch heute fragen, willst du auch für ihn alles aufgeben? Willst du ihm dein Herz geben? Denn er hat es für dich getan. Er hat sich komplett für dich aufgegeben. Alles, was er hatte, alles, was er war, alle seine vielleicht eigenen Vorstellungen hat er aus Liebe für dich ausgegeben. Jesus achtete dich und mich höher als sich selbst. Und das ist die Gesinnung Christi. In welches Bild wollen wir heute verwandelt werden? Wollen auch wir diese Gesinnung Christi bekommen, dass wir einer den anderen höher achten, dass wir diese Liebe haben? Die können wir nur durch Jesus allein bekommen, indem wir ihn anschauen, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir ihm erlauben, in unserem Leben das zu vollbringen, was wir selber nicht tun können. Lasst uns einander lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Lasst uns einander dienen, weil Jesus uns zuerst gedient hat. Lasst uns einer den anderen höher achten, weil Jesus uns zuerst höher geachtet hat. Lasst uns einander vergeben, denn Jesus vergibt uns jeden Tag. Lasst uns einander helfen, denn er hilft uns. Lasst uns bereit sein, füreinander zu leiden und wenn es sein muss, auch zu sterben, weil Jesus für uns gelitten hat und gestorben ist. Aber das Allerwichtigste, lasst uns Jesus unser Herz und Leben geben, weil er es auch für uns getan hat. Gott verließ alles. Er wurde Mensch. Er starb für uns. Und wenn wir uns selber erniedrigen und den anderen höher achten als uns selbst, dann wird auch Gott uns erhöhen, so wie er Jesus erhöht hat, über alle Namen. Amen. Ja, näher mein Gott zu dir. Das ist unser Wunsch heute, dass wir näher zu dir kommen, Vater, dass wir deine Gesinnung bekommen, dass wir dein Charakter ja, in das Bild verwandelt werden. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jeden Tag dich anzuschauen, an deinem Kreuz zu lernen, von dir zu lernen und dass du unser Lehrer bist. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir diese Liebe auch untereinander haben, die du auch zu uns hattest, dass wir einander höher achten als sich selber und dass wir für dich bereit sind, unser Leben aufzugeben, denn du hast es auch getan. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.